Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, es ist Samstag, das bedeutet, wie so oft, Le News Time. Wir besprechen heute die wichtigsten News der Woche, der Kalenderwoche 15. Was ist diese Woche passiert? Wir versuchen, die Nachrichten ein bisschen einzuordnen und zu kommentieren. Und dazu habe ich mir den wunderbaren Robin eingeladen, der schon ein paar Wochen jetzt nicht mehr zu Gast war. Ich habe in letzter Zeit immer mit dem Daniel über die News gesprochen. Aber ich hoffe, es geht dir gut, Robin.
Es geht mir sehr gut. Ich war zwar von der Bildfläche weg oder von der, bei euch, Tonfläche, von der Hörfläche, vom Mikrofon.
Ja, Hörfläche? Ja. Von der Hörmuschel.
Ich war sehr weit von der Hörmuschel weg, aber das hatte nur gute Gründe. Ich durfte zum Beispiel zur GDC und war viel los und unter anderem habt ihr mich nicht gefragt.
Das stimmt. Aber wir haben dich vermisst und deswegen bist du ja heute wieder da für die Kalenderwoche 15. Das wohl größte Thema diese Woche, zumindest in der deutschen Szene, war der DCP. Da hatten wir ja auch schon eine eigene Folge zu gemacht diese Woche. Du bist ja in München stationiert, das heißt, du warst sicherlich vor Ort. Vielleicht magst du ja noch zwei, drei Sachen ergänzen, die wir vielleicht im Podcast nicht angesprochen haben oder die du ganz anders erlebt hast.
Ganz anders. Es ist schwer. Also ich habe halt einen anderen Blick auf diese Sachen. Wir haben ja im Vorfeld so von Games Bavaria so eine kleine Studiotour organisiert und sind da mit Interessierten und ein paar Journalisten durch München geguckt und haben uns Studios angeschaut. Und davor gab es natürlich Weißwurstfrühstück, wie sich das gebührt. Und es war sehr lustig. Ich habe viele neue Leute kennengelernt und zwar war tatsächlich sehr gut. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen die vorbereitende Seite von dem Ganzen mitbekommen. Und das war auch nochmal, also es war auch von der Seite her ein erstaunlich ruhiger DCP. Du hast ja normalerweise immer irgendwo irgendein Eklat. In diesem Fall haben wir das, glaube ich, mit einigen Sachen irgendwie abgehandelt. Einmal mit dem geschlossenen Flughafen, einmal mit dem VR-Waterboarding und ich glaube, dass dieses eine Team dreimal gewonnen hat, war, glaube ich, der glücklichste Höhepunkt. Also ich glaube, es war ein relativ unspektakulärer DCP von allen Seiten, aber mit sehr schönen, mit einem sehr glücklichen Team und den Damen und Herren gönne ich es auch wirklich sehr.
Nee, eben hatten wir in der Folge auch gesprochen, so richtig große Skandälchen gab es eigentlich nicht. Niemand hat den Preis abgelehnt oder sowas. Das Poltrigste war dann eigentlich schon Olli Schulz, da hatten wir auch drüber gesprochen. Ansonsten war der recht souverän über die Bühne gelaufen. Und du bist auch nicht nackig einmal über die Bühne gerannt, wie wir das eigentlich im Vorfeld besprochen hatten, damit wir hier in den News was zu besprechen haben.
Ja gut, aber du bist ja auch nicht vorbeigekommen, ne? Also ich meine, das muss man auch dazu sagen, wir hatten dich ja mitgebucht. im Rennen, aber das Budget können wir jetzt für andere Streaker aus. Das ist ganz gut
eigentlich. Ey, aber Flitzer beim DCP, das wäre auf jeden Fall eine Headline.
Ja, ich hätte Olli Schulz zugetraut, aber ist es nicht passiert.
Im Backstage vielleicht.
Ja, dafür kann ich natürlich nicht garantieren. Aber was ganz lustig war, ich weiß nicht, ob es die anderen erwähnt haben, dass die Beatsteaks hatten mit Deichkind in der Nachbarhalle ein Konzert und Beatsteaks und Deichkind waren dann einmal ganz kurz bei uns auf der Aftershow-Party.
Die sind auf einem Tennisturnier, aber gut. Demi. Wenn wir gerade beim DCP waren, ist doch eine gute Überleitung. Fast parallel diese Woche, ein paar Tage später, waren die BAFTA. Das ist der Preis der British Academy of Film and Television Arts, der durchaus renommiert ist. Und die verleihen eben nicht nur Preise an TV und Kino, sondern eben auch an die Games. Da gibt es einen eigenen Games Award. Und da gab es auch ein paar Gewinner, da können wir ja vielleicht mal kurz so zwei, drei Takte dazu sagen. Gerade im Vergleich zum DCP wirkt der schon ein bisschen anders, dieser BAFTA, oder?
Ja, ich glaube, man muss die zwei Preise schwer voneinander unterscheiden. Das eine ist tatsächlich, die BAFTA ist so eine Akademie wie der Oscar, mehr oder minder. Beziehungsweise die BAFTA ist, glaube ich, sogar ein Non-Profit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ist eine Charity, genau.
Ja. Und die verleihen eben die Preise und die haben quasi diese internationalen Anerkennungen im Vordergrund. Soweit ich weiß, sind die Preise auch nicht dotiert. Und das ist so einer der größeren Unterschiede beim DCP, wenn tatsächlich vor allem nationale Produktionen eben dort ausgezeichnet, weil da auch ein Preisgeld dran gekoppelt ist, was eine Fördermaßnahme ist. Ja. Also, und da sind auch Bedingungen dran gekoppelt. Man kann nicht einfach irgendwie das Geld nehmen und sich einen Porsche kaufen, sondern man muss das in die zukünftige Entwicklung oder in die Weiterentwicklung des Spiels stecken, je nachdem, in was in der Kategorie man da gewonnen hat. Und das wird auch überprüft. Das ist jetzt bei der BAFTA nicht so. Es gibt deswegen beim DCP auch diese internationalen Kategorien, wo witzigerweise diesmal ein deutsches Spiel gewonnen hat. Was, glaube ich, so einer der, sag ich mal, der Mini-Eklats war, dass die das auch bekommen haben. Und da sieht man halt, dass die Qualität, so die Inlandsqualität hier noch nicht so ganz international mithalten kann. Es gab, glaube ich, in Deutschland gab es sowas auch nochmal, das war dieser Lara, der hat quasi versucht, die internationalen Titel noch mit abzuholen, aber den hat man dann einmal teilintegriert und dann einfach komplett weggelassen. Da ging es auch darum so, ja, damit wir jetzt Relevanz haben, zeichnen wir auch die internationalen Spiele aus. Und ich glaube, das war so ein komischer Versuch, der auch nicht so ganz funktioniert hat. Also ich verstehe, was da der Gedankengang dahinter war. Und deswegen sagen die Leute, ja, guck mal, bei der BAFTA, da werden jetzt die richtigen Spiele ausgezeichnet und wir schwimmen in unserer eigenen Suppe. Ja, man darf nicht vergessen, der DCP, da geht es wirklich hauptsächlich um diese Fördermaßnahmen. Und da geht es nicht das beste Spiel der Welt irgendwie zu finden. Wobei es dafür natürlich auch diese Kategorien gibt.
Ich finde auch, ich fände es konsequenter, wenn beim deutschen Computerspielpreis diese internationalen Kategorien gar nicht existieren würden. Ja, ich finde die da völlig unnötig, die sind undotiert und ich finde, man hat da eher so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine Art Anbiederung, ja, damit halt auch noch irgendwie vielleicht jemand von Guerilla Games oder sowas vorbeischaut und so ein bisschen internationales Flair da reinbringt oder dass unsere deutschen Spiele irgendwie im gleichen Atemzug genannt werden wie Mario und Call of Duty und so. Also das, ich finde immer, das passt da nicht so richtig rein, diese undotierten Preise.
Ja, also ich bin da so halb bei dir. Ich verstehe es, ich verstehe voll, wo das herkommt, aber ich verstehe auch, dass es irgendwie sich komisch anfühlt. Also ich fand auch, also ich meine, bei Guerilla Games, da hat mich das ja gerade wirklich sehr gefreut, als die gewonnen haben. Die schicken dann meistens so Videobotschaften oder manchmal holt es der Publisher ab. Und in dem Fall hatten sie eine Videobotschaft geschickt und einer von den Entwicklern, der saß dann da und meinte so, Servus Minga, Servus Heimat. Ja, genau. Und dann, es war halt irgendwie so ein bayerischer Entwickler, der da in dieser Videobotschaft was erzählt hat und der jetzt eben für Guerilla arbeitet. Und das hat mich sehr gefreut. Ich als Münchner war da natürlich, mein Grinsen hätte breiter nicht sein können. Aber ja, also ich glaube, bis auf diese Videobotschaften, ich glaube, für die Teams ist es vielleicht auch so ein bisschen seltsam oder ist halt ein so ein Ding auf der Liste, nehme ich an. Also ich glaube, dem bedeutet das auch nicht so unfassbar viel, muss man dazu sagen.
Und wie du schon gesagt hast, meistens steht ja dann eh irgendwie nur ein PR-Sprecher auf der Bühne und nimmt das Ding entgegen. Also von daher kann man eigentlich bleiben lassen. Aber die BAFTA, wie du schon richtig gesagt hast, kein direkter Vergleich, aber eben interessant, weil es in der gleichen Woche passiert. Und die British Academy hat auch eigentlich ganz interessante Entscheidungen getroffen. Deswegen habe ich das auf die Liste genommen. Gar nicht so sehr, um es mit dem DCP zu vergleichen, sondern weil da schon auch ein paar unerwartete Gewinner dabei waren. Das Best Game wurde nämlich What Remains of Edith Finch, was mich persönlich sehr freut. Ich finde es eine interessante Entscheidung, aber kam für mich doch sehr überraschend, dass die da tatsächlich sich gegen, mit wem waren sie zusammen nominiert? Mit Assassin's Creed Origins, mit Hellblade, Senua's Sacrifice, mit Horizon Zero Dawn und mit Legend of Zelda Breath of the Wild und mit Super Mario Odyssey. Also in diesem Jahr, das bezieht sich natürlich auf letztes Jahr, dieses wirklich grandiose Spielejahr 2017, den gönne ich allen diesen Preis, die da gerade genannt worden sind. Alles fantastische Spiele und dass da Remains of Edith Finch gewinnt, wow. hätte ich nicht gedacht.
Also das war für mich auch so ein bisschen überraschend. Ich hab's nicht kommen sehen. Ich dachte, die haben das so ein bisschen so als künstlerische Anerkennung.
Liebhaber da drin.
Ja, genau. Irgendwie so ein Indie-Titel packen wir damit rein und aber freut mich auch total. Ich fand's interessant. Senua's Sacrifice hat ja auch echt viel abgeräumt dort. Und das ist ja auch ein britisches Spiel, ne? Also da könnte man jetzt auch so ein bisschen vorwerfen, dass das wahrscheinlich schon so einen leichten britischen Einschlag hat, diese ganzen Nominierungen, weil ich meine, es ist ein brillantes Spiel und es hat jeden einzelnen dieser Preise irgendwie verdient, aber es hat an manchen Stellen hat es natürlich auch, ähnlich über uns.
Also kurz zur Zusammenfassung, also Hellblade Senua's Sacrifice hat den Artistic Achievement Award gewonnen, hat den Audio Achievement gewonnen, hat British Game of the Year gewonnen, was ja das noch der verdienteste wahrscheinlich davon ist, hat Game Beyond Entertainment gewonnen, weil sie sich ja mit psychischen Krankheiten und so auseinandersetzen, also deswegen eben Beyond Entertainment, dass es mehr macht, als nur ein Spiel zu sein. Was haben sie noch gewonnen? Die Performer, also genau. Die Melina Jürgens, die Deutsche, die dort als Videoproduzentin angefangen hat und dann aus Zufall in die Rolle von Senua quasi als Light-Double gerutscht ist und dann dort geblieben ist und überzeugt hat, hatte ja auch schon bei den VGA gewonnen und so weiter und war da auch wieder sehr gerührt auf der Bühne. Eine sehr, sehr, sehr tolle Frau, die völlig zu Recht den Performer-Preis dann noch geholt hat. Also auf jeden Fall der Gewinner des Abends, dieses Hellblade. Ja.
Und ich bin auch, also diese Game, mir da wirklich gefällt an dem, sind die Kategorien. Also die gefallen mir sehr gut. Da gibt es auch zum Beispiel irgendwie das beste Debüt und auch dieses Game Beyond Entertainment finde ich auch eine riesige Idee. Einfach, ich habe den Talk auf der GDC von dem gesehen und der war wirklich, wirklich gut. Also wurde einfach nur erzählt, wie sie auf diese komplette wie sie diese Thematik, wie sie sich der genähert haben und wie viel Zeit und wie viel Energie sie reingesteckt haben, dass sie diese Schizophrenie oder diese Psychosis richtig machen. Also dass es halt nichts ist, wo sie dann sich irgendwie so nicht richtig mit der Krankheit auseinandergesetzt haben und das dann irgendwie nur als so ein halbgares Ding abliefern, sondern, also ich finde es cool, dass solche Arten von Spielen gewürdigt werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch geil, dass sie es gut verkauft hat. Also das ist, glaube ich, so die Würdigung Nummer eins. Aber dass man dann auch nochmal die Zeit und in diesem Award eben auch die Anerkennung hat, so dieses Game Beyond Entertainment zu verleihen. Das finde ich eine sehr gute Kategorie. Ja.
Genau, die Kategorien gefallen mir auch ganz gut. Evolving Game finde ich eine super Kategorie, weil wir eben immer mehr Spiele haben, die sich, die fortlaufend bestehen. Da hat wenig überraschend Overwatch gewonnen, wobei ich jetzt Overwatch gar nicht so sehr 2017 im Fokus gesehen hätte. Da hätte ich jetzt eher erwartet, dass Fortnite oder PUBG sich den Pokal da oder diese komische zerquetschte Zombie-Face, was der BAFTA da auch immer sein mag. Das Logo sieht aus wie so ein zertrümmertes Zombie-Gesicht. Das ist irgend so eine alte Schauspielmaske, irgendwas Shakespeare-artiges, aber passt gut zu Videospielen.
Zerknautschtes Zombie finde ich ja besser, ja.
Also Overwatch hat sich erneut geholt, ist ja schon ein paar Jahre jetzt ein Evolving Game. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie so im Fokus standen im Vergleich zu Fortnite und PUBG.
Nee, also ich meine, es ist natürlich dann auch wieder schwer, ein Evolving Game irgendwie zu nominieren, was über mehrere Jahre halt irgendwie läuft, ne? Was ist dann da das Achievement? Also für mich ist so Evolving Game ist halt irgendwie, ist es dann das Älteste, ist es das längst Laufendste, ist es das, was am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, ist es das, was irgendwie am besten dieses Modell irgendwie umsetzt. Also eine schwere Kategorie, weil es werden ja immer, weil sie ja Evolving Games sind, ja immer die gleichen Games bleiben so ungefähr. Also ne, das glaube ich, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, da irgendwie die richtigen Leute zu finden. Aber Overwatch ist natürlich auch einfach ein sehr gutes Game, vor allem, ich finde, dass bei denen auch gerade diese alles, was sie jetzt im Bereich Metagame machen, deutlich besser ist als bei den anderen. Also diese Comics und die Hintergrundgeschichten und das Community-Management und auch dieses, wie geht man mit toxischem Behavior um und sowas. Ich glaube, das ist auch was in meinen Augen bei so einem Evolving-Game irgendwie drin sein dürfte. Und da hat es mit Overwatch definitiv das Richtige erwischt.
Ja, ich hätte es Fortnite gegeben, weil wenn ein Spiel bewiesen hat, dass man eine 180-Grad-Drehung machen kann von einem Spiel, was keine Sau interessiert, was seit 8 Jahren in Entwicklung ist oder so und niemand wollte dieses Spiel spielen und dann von einem Tag auf den anderen mit einem neuen Spielmodus, mit diesem Battle Royale, einfach mal den Platzhirschen PUBG überrundet, das finde ich, hätte ausgezeichnet werden müssen, weil was Fortnite da hingelegt hat, ist unfassbar gewesen. Und das wird uns auch in 5 bis 6 Jahren werden da immer noch GDC-Talks zugehalten werden, was da damals bei Epic für Entscheidungen getroffen wurden. Und ich finde, das ist auch aus Industriesicht einer der Beispiele, ein Musterbeispiel, wie man eben durch agiles Reagieren auf den Markt einfach auch so ein Projekt noch retten kann.
Ja, vielleicht machen die nächstes Jahr die beste 180-Grad-Drehung. Das finde ich auch eine gute Kategorie.
Witzig finde ich übrigens bei dieser Evolving-Kategorie, wie gesagt, PUBG, Fortnite, Tom Clancy, Rainbow Six Siege passt auch gut rein, Overwatch und Clash Royale. Aber dann war da tatsächlich in der gleichen Kategorie, war Final Fantasy 15 nominiert.
Ja.
Das finde ich schon echt einen Hohn eigentlich für die Entwickler, weil ich meine, das ist ja kein Spiel, was irgendwie mit einem Free-to-Play-Modell arbeitet oder irgendwie ein Evolving sein möchte, auch wenn da irgendwie ständig noch neues Zeug dafür released wird, aber fand ich schon irgendwie komisch, den da zu sehen, diesen Kandidaten.
Ja, also ich weiß eigentlich genau, wie das passiert ist und ich glaube, da hätte es bessere gegeben, aber ja, wer weiß. Ich weiß tatsächlich auch nicht genau, wie da der Auswahlprozess ist, aber ich nehme an, dass die auch irgendwie so eine Jury haben, die Sachen in irgendeiner Form einbringen.
Ja, ist eine Academy, also von daher denke ich mal, dass da irgendwie der Einreichungsprozess dann auch ein Vorjury entscheidet. Gut.
Ja. Achso, eins hatten wir noch nicht. Der Tim Schäfer hat auch nochmal hier so eine Art Lifetime-Achievement-Ding abgeräumt, die er auch beim IGF bekommen hat, bei dem er eine sehr rührende Rede gehalten hat, die man sich durchaus mal angucken kann, wo er erzählt, wie ihnen der Arsch gerettet wurde. Und also eine Rede voller Dankbarkeit und die hat mich auch sehr gerührt, die fand ich wirklich, wirklich gut. Also, ja.
Den kann man immer gut zuhören, der ist immer.
Ist immer sehr unterhaltsam, ja.
Die volle Gewinnerliste seht ihr in den Shownotes auf BAFTA, wie man es spricht.org. Da findet ihr die komplette Übersicht in der Games-Sektion. Ansonsten waren wenig Überraschungen dabei. Mario hat gewonnen für Game Design, Zelda natürlich für Innovation. Die beste Narration hat Night in the Woods bekommen. Und ja, wir werden irgendwann sicherlich nochmal einen Podcast dazu machen. Ich muss es endlich mal nachholen. Musik auch wenig überraschend. Cuphead. Und was mich auch gefreut hat, da ich es gerade im Koop spiele, nämlich Divinity Original Sin 2 hat sich tatsächlich durchgeschlagen in der Kategorie Multiplayer gegen eben auch so Kandidaten wie PUBG, Fortnite, Splatoon 2. Und das finde ich echt Wahnsinn, weil das ist wirklich ein sehr oldschooliges Baldur's Gate-ähnliches Koop-Spiel. Und dass das gewinnt, fand ich cool.
Ja, definitiv.
Wunderbar. Von den BAFTAs rüber zu Steam. Es gab diese Woche eine Änderung von Steam direkt an den Privacy-Einstellungen, was nach außen hin sichtbar ist in deinem Steam-Profil. Also per Default war das früher eben sichtbar, welche Spiele du gekauft hast, welche Spiele du spielst. Und das haben sich manche Leute im Speziellen auch der Steam-Spy Erfinder, das ist ja eine unabhängige Seite, die eben diese Daten anonymisiert trackt und dadurch es schafft, dir eine Übersicht darzustellen, wie oft sich welches Spiel verkauft hat. Und gerade aus Journalistensicht fand ich dieses Steam Spy immer eine sehr wunderbare Quelle, um einigermaßen darüber Bescheid zu wissen, ob sich ein Spiel gut verkauft hat oder nicht. Und der Galjokin, der Entwickler dieser Seite, hat jetzt bekannt gegeben, dass die Seite jetzt eingestellt werden wird. Also die wird zwar noch online bleiben, so wie sie ist, aber es wird keine neuen Daten mehr geben, weil durch diese veränderten Benutzereinstellungen sein Skript einfach nicht mehr funktioniert.
Ja, der Hintergrund, wie er das gemacht hat, er hat quasi diese öffentlichen Steam-Profile gecrawlt und hat dann, ich glaube, so knapp 5-10% und hat die dann quasi extrapoliert und konnte daraus dann ungefähr sehen, wie viel Zeit die Leute in dem Spiel verbringen und wie viel Units das verkauft hat. Und die Zahlen waren sehr akkurat. Also kann ich aus Entwicklerperspektive sagen, die Zahlen sind wirklich, wirklich sehr genau. Das Einzige, wo es immer wieder Abweichungen gab, wenn es so ein Free Weekend gab oder solche Sachen, da konnte man dann ab und an mal irgendwie so Abweichungen entdecken. Es waren nicht immer Verkaufszahlen, das muss man dazu sagen, es geht um Besitzer. Ja. Genau, und Besitzer kann halt auch sein, dass es irgendwelche Free Keys waren oder irgendwelche Testversionen oder sowas.
Da muss man Bundles so, oder was auch immer. Ja.
Genau, und da muss man auch so ein bisschen das Ganze mit Vorsicht genießen. Die Diskussion, die ich witzigerweise so gar nicht mitbekommen habe, warum das passiert ist, vermutlich, der Hintergrund ist nicht nur irgendwie diese Facebook-Nummer, die gerade irgendwie im US-Kongress passiert, beziehungsweise im Senat, bei diesen Hearings, wo der Zuckerberg gerade stehen muss dafür, dass irgendwelche Daten mehr oder minder fahrlässig durch die Gegend haben schieben lassen. Da geht's um, das ist das eine. Und das andere, was in ziemlich genau einem Monat passieren wird, das sind diese neuen Datenschutzrechtsregelungen der EU, also diese Datenschutzgrundverordnung, beziehungsweise GDPR nennt sich das. Und demnach sind die Unternehmen deutlich mehr dafür verantwortlich, welche Daten sie von Nutzern sammeln und an welcher Stelle preisgeben und an wen weitergeben. Und ich gehe schwer davon aus, dass im Zuge dessen die kompletten Privacy-Einstellungen von Valve eben verändert wurden und der Store halt dementsprechend anders aufgearbeitet ist. Und da der gute Herr Galjonkin, der Sergei Galjonkin, der den Steam Spy eben macht, die Daten sammelt und auch quasi unendlich bis in die Vergangenheit zur Verfügung stellt und man dann unter Umständen rausfinden kann, welche Nutzer das waren, beziehungsweise er intern weiß das natürlich, würde das gegen diese GDPR verstoßen. Das würde nämlich heißen, dass Steam seine Daten weitergibt und der Nutzer sein Recht auf Löschung nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist so eins so dieser Prämissen, die in diesen GDPR drin sind. Der Nutzer darf erfahren, welche Daten ein Unternehmen über einen hat. Er darf diese Daten anfordern, dass man die bekommt und er darf die Löschung, also das Recht auf Vergessen, hat er quasi ab diesem Zeitpunkt. Das sind alles Sachen, die nicht wahnsinnig neu sind, aber was Neues ist, dass da eine ziemlich heftige Strafe draufsteht, wenn man sich da nicht dran hält und dass das Ganze halt irgendwie durch eine unabhängige Behörde eingesehen werden kann. Und ich gehe schwer davon aus, dass deswegen diese Reaktion darauf erfolgt ist und dass sie deswegen diese Privacy-Einstellung verändert haben. Das ist wirklich sehr, sehr schade, weil Steam Spy ein wirklich wertvolles Tool war, auch für Entwickler, nämlich gerade, wenn man irgendwie einen Pitch macht, dann kann man gut sagen, ja, schau mal, das Game ist in einem ähnlichen Bereich, das hat so und so viele verkauft und das gibt einem immer auch einen ganz guten Markteinblick und das wird jetzt natürlich deutlich schwieriger.
Eben, also bei mir schlagen da zwei Herzen in einer Brust. Einerseits geht es mir wie dir, ich fand die Information immer sehr wichtig und interessant, aber ich bin natürlich auch sehr erpicht darauf, Datenschutz ernst zu nehmen und auch eben die Privacy-Settings bei solchen digitalen Diensten zu wahren und es ist natürlich ein absolutes Unding, dass es per Default öffentlich sichtbar war. Man konnte natürlich seine Library auch bis jetzt schon privat stellen, aber es ist natürlich der richtige Ansatz, finde ich auch gut von der EU, da drauf zu pochen, zu sagen, dass das eben per Default nicht öffentlich ist, weil du dann eben selber entscheiden kannst, möchte ich meine Library public machen oder nicht. Die Option steht ja weiterhin ja auch zur Verfügung. Und natürlich könnte Steam Spy jetzt auch in Zukunft einfach nur die öffentlichen Profile abgrasen und daraufhin auch extrapolieren. Würde natürlich trotzdem noch funktionieren technisch, sind aber dann halt einfach nicht mehr genug Profile, um valide Datenschätzungen abgeben zu können. Deswegen hat er dann auch gesagt, also der Galionkin, dass er seine Seite daraufhin einstellen wird, weil es einfach nicht mehr reichen wird, seiner Erfahrung nach, wenn eben so viele Profile nicht mehr public sind. Also von daher finde ich gut, dass es passiert. Ich finde es halt nur schade, weil der Dienst einfach auch interessant und gut war. Ich fände es halt gut, wenn Steam einfach selber diese Daten jetzt preisgeben würde, anonymisiert, wäre das ja völlig in Ordnung, dann würden ja keine Datenschutzgefährdung dadurch wenn Steam die Daten einfach freigibt, wenn einfach sichtbar wäre, wie oft hat sich dieses Spiel verkauft, würden sie ja den Datenschutz nicht verletzen, das wollte ich sagen.
Ja, also ich glaube, es geht, also ja, das auf der einen Seite das, ich meine zum Beispiel bei Google kann man das ganz gut sehen, im App Store steht da zum Beispiel dabei, wie oft eine App runtergeladen wurde oder so, in so einer Art und Weise könnten die Leute das zur Verfügung stellen. Man könnte natürlich jetzt auch weiterhin, das hat auch der Sergei Galionkin gesagt, er könnte auch weiterhin extrapolieren von den öffentlichen Daten, von den Leuten, die ihre Profile jetzt auf öffentlich stellen, aber da er derzeit, ich glaube, 150.000 Profile samplet, wird es wahrscheinlich schwer, da irgendwie wirklich 150.000 Leute, dass die das umstellen, zu finden und dann diese, und das müssen dann auch repräsentative Mengen sein und also die müssen ein guter Durchschnitt sein und der hat die, glaube ich, zufällig ausgewählt, dementsprechend ist das ein relativ guter Durchschnitt und ja, also das ist tatsächlich sehr schade.
Also rest in peace, Steam Spy.
Ja, was man dazu sagen muss, der war quasi nie offiziell. Also der gute Mann, der arbeitet nämlich eigentlich für Epic und zumindest inzwischen. Und er hat diese Seite, die wurde von Steam auch toleriert. Zwar tatsächlich interessant, dass das so lange gut gegangen ist, behaupte ich mal. Also ich hätte gedacht, dass Steam da früher einschreitet und sagt, hey Junge, zwar nett, was du da machst, aber fühlt mir nicht gut. Vor allem, wenn er da erzählt, dass er 150.000 Calls macht, das dürfte auch, sagen wir mal, gegenüber dem, was normalerweise ein Nutzer abruft, eine nicht erlaubte Nutzung von den Daten sein. Also ich glaube, die haben da mehr als nur ein Auge zugedrückt.
Glaube ich auch, aber sie haben es jetzt auch nicht, glaube ich, bewusst nicht an die große Glocke gehängt. Also ich habe im Zuge dieser Meldung jetzt auch bei uns in der Community gemerkt, dass so viele Leute kannten Steam Spy gar nicht. Ich habe den mal interviewt und so weiter, ein ganz, ganz cooler Typ. Ja. Der ist jetzt auch nicht so, dass die Seite wirklich arg frequentiert wurde. Also gerade in Journalistenkreisen und auf Entwicklerseite kannten die, glaube ich, sehr viele. Aber aus Kundensicht waren das, glaube ich, vielen Leuten einfach egal, ob sich ein Spiel jetzt gut verkauft oder nicht. Ich meine, weißt du,
dafür hast
das
ja
ist schon eine sehr Charts, spezielle also, Information.
Genau, ja. Die genauen Zahlen interessieren dich ja nicht. Du willst wissen, was in den Top 10 ist.
Genau, ja. Gut, ein weiterer König, der gestorben ist und von uns gegangen ist. Das ist meine Überleitung. Billy Mitchell ist nicht mehr der King of Kong. Da gab es in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen schon Unkenrufe. Und jetzt ist es offiziell der King of Kong. Nochmal vielleicht kurz zur Herleitung. Ist ein Film über Donkey Kong. Da geht es um so eine Real-Life-Dokumentation. Da geht es um Billy Mitchell und die Arcade Twin Galaxies. Und Billy Mitchell ist ein US-Amerikaner, der in den 80ern angefangen hat, eben Videospiele zu spielen. Und Twin Galaxies ist so der heilige Gral der alten Arcade-Automaten. Das ist sowas wie bei uns hier Retro-Games oder so, wo die ganzen alten Automaten gepflegt und gehegt werden. Und das hat sich dann daraufhin entwickelt, als dann die ersten Rekorde gebrochen wurden, dass man innerhalb dieser Twin Galaxies quasi so die Hoheit hatte über den Highscore von bestimmten Automaten. Die haben dann auch eine Webseite, die haben dann Juroren, die das dann auch messen und verifizieren. Und dieser Film King of Kong beschreibt eben den Wettlauf zweier Konkurrenten, wie sie versuchen, den Highscore in Donkey Kong Junior, glaube ich, war das, oder in verschiedenen Donkey Kong Automaten zu knacken. Ein unglaublich cooler Film. Und danach gab es dann immer mal wieder, nachdem der Film bekannt war und erfolgreich wurde, waren so Leute wie Billy Mitchell, die dann dort eben auch sich selbst spielen, weil sie ja in der Dokumentation ist, ziemlich infamous, würde ich fast schon sagen. Also waren auf jeden Fall in Spielerkreisen und in der amerikanischen Retro-Szene sehr bekannt. Und der Typ, der Billy Mitchell, wer den Film gesehen hat, der weiß es auch, das ist ein ziemlicher Angeber und hat eine ziemliche Arschloch-Attitüde. Also er ist nicht gerade der sympathischste Spieler vor dem Herrn. Und dieser Billy Mitchell ist jetzt nicht mehr überhaupt verzeichnet in der Highscore-Liste bei Twin Galaxies und er wurde sogar gebannt. Also ein richtiges Drama um diese Donkey Kong-Szene.
Was ja ganz lustig ist, dass Twin Galaxies ja eigentlich nur dieser Arcade-Betreiber, aber das Guinness-Buch der Rekorde richtet sich auch nach denen. Also die sind quasi so die anerkannte Eminenz, die solche Entscheidungen auch treffen darf. So, ich weiß nicht, mit wem die hier zusammenarbeiten, aber ich nehme an, so mit sowas wie dem Olympischen Komitee oder so. Also es ist schon interessant, dass die da so eine höchstoffizielle Instanz sind. Und anscheinend hat der gute Mann im Januar, das habe ich sogar schon mitgekriegt, ich muss zugeben, ich habe den Film nicht gesehen, habe ich vorhin schon Schelte bekommen von Manu, aber er steht jetzt auf meiner Liste. Im Januar hat er schon mal Ärger bekommen, weil da ging es um ein Spiel, ich glaube Dragster war das. Und da hatten die schon die Vermutung, dass der in irgendeiner Form das manipuliert hat. Und in diesem Fall geht es jetzt darum, dass er das Ganze nicht auf der Originalplatine gespielt hat, sondern dass er irgendeine Form von Emulator benutzt hat. Und
diese MAME-Simulatoren.
Genau, und jeder, der weiß, wie so ein Emulator funktioniert, kann sich vielleicht vorstellen, dass man vielleicht mehr Zugriff auf diese Spiele hat. Da hat man nicht das Original-Board oder die Original-Cartridge und die Original-Konsole, sondern man simuliert quasi diese Konsole auf einem PC. Und das heißt, dass man gewisse Sachen besser machen kann. Also jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf meinem aktuellen Gaming-PC irgendwie ein N64 emuliere, dann ist das immer noch erstaunlich langsam, aber ich kann ihn schon irgendwie so mit 500-600%iger Geschwindigkeit laufen lassen. Ich habe Zugriff auf die Speicherelemente, ich kann quasi direkt in den Speicher schreiben, ich kann lesen, ich könnte sowas wie einen Trainer bauen oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Und der muss das wohl mit richtig viel Arbeit fingiert haben. Also
ja. Man muss kurz dazu erklären, man muss es nicht live spielen in dieser Twin Arcade?
Twin Galaxies.
Man muss es dort nicht live spielen, es ist nur quasi die Hoheit über die Highscores. Und man darf auch eben Videomaterial einreichen, wenn man das komplette Spiel eben captured mit Video. Und das hat er dem damals auch gemacht. Und jetzt hat man eben im Nachhinein rausgefunden, durch den Aufbau, wie sich der Screen aufbaut, dass es wohl nicht auf einer Originalplatine aufgenommen wurde. Und deswegen wurde er jetzt gebannt. Die Juroren haben jetzt nachträglich den Steve Wiebe aus Washington, den man auch in dem Film sieht als seinen Rivalen und als den so ein bisschen der Donald-Charakter, weil er eben eigentlich immer den Rekord hat, aber dann doch von dem Mitchell irgendwie geschlagen wird. Der ist jetzt offiziell rückwirkend quasi anerkannt als der Erste, der 1 Million Punkte in Donkey Kongs Geschichte geschafft hat. Also von daher ein wirkliches, tatsächliches Happy End zu dem Film.
Ja, also ich finde es schon witzig, wie viel Zeit da reingeht, das dann auch zu beweisen und irgendwie richtige Forensik dann am Werk da irgendwie nachzuweisen, dass er da dieses Videomaterial fingiert hat. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die auch jetzt die Statuten so geändert, dass man das tatsächlich nicht mehr per Video einschicken kann, sondern es muss jetzt auf Originalplatine unter Zeugen gespielt werden.
Ja. Was ja durchaus auch so dem Statuten entspricht von dem Guinness World of Record. Da muss ja dann auch immer ein Notar und so dabei sein. Und der gute Steve Mitchell, wie heißt er? Billy Mitchell. Der gute Billy Mitchell ist jetzt aber auch komplett blank. Also seine Spielerseite auf der Twin Galaxies Webseite wurde wirklich komplett gelöscht. Also man glaubt ihm jetzt gar keinen Rekord mehr. Der hatte nämlich einige. Der hatte zum Beispiel auch den ersten Perfect Run in Pac-Man. Es gibt Pac-Man, kannst du quasi durchspielen, wenn du den Maximum Highscore kriegst, dann kommt irgendwann der Killscreen. Und das war auch sein Rekord mit 3.333.000 Punkten und so weiter. Den hat er 1999 geschafft und der taucht auch nicht mehr auf. Also alles von ihm ist jetzt gelöscht und resettet. Das heißt, es betrifft jetzt nicht nur Steve Wiebe mit dem Donkey Kong Rekord, sondern auch alle anderen, die quasi von Billy Mitchell geschlagen wurden. Da gibt es jetzt einige neue Rekordhalter.
Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ein guter Zeitvertreib, sich mit sowas so viel auseinanderzusetzen. Aber ich glaube so auch von der technischen Perspektive, ich meine, ich finde so Speedruns auch super faszinierend, was die Leute da alles an Ecken entdecken und was man irgendwie in Zwischenframes machen kann und weißt du, Kuckuck, also so auch so Animation Canceling und so. Ich bin ja jedes Mal fasziniert so von der Entwicklerperspektive, dass ich mir denke, wie viel Zeit die Leute investiert haben, das irgendwie rückwärts zu engineeren. Also dieses berühmte Reverse Engineering, wo man sich dann irgendwas anschaut, wie funktioniert es eigentlich und wie kann ich es austricksen, das ist schon echt eine Kunst für sich. Also finde ich auch wirklich faszinierend.
Also schaut euch wenn euch das Thema weiter interessiert, unbedingt diesen King of Kong an. Das ist wirklich ein fantastischer Film. Das war es schon fast mit den News dieser Woche. So als kleiner Rausschmeißer gab es noch einen News-Vorschlag von unserem Hörer und Community-Mitglied Trajo, a.k.a. Kevin, der hat geschrieben, vielleicht interessant für die News, Deadmau5, der Musiker, Produzent, DJ, ist bekennender Spieler, der hat ja auch einen Space Invaders auf dem Hals tätowiert, streamt angeblich auch öfter mal irgendwie PUBG oder Fortnite oder so.
Der hat früher recht viel Minecraft gemacht. Also der ist ja irgendwie auch Buddies mit dem Notch und so. Also ganz weirde Geschichten da.
Also auf jeden Fall ein affiner Gamer. Und der hat jetzt vor, da schließt sich der Kreis zu Billy Mitchell, vielleicht kommt der dann da mal wieder vorbei. Der möchte die Arcades wiederbeleben und plant gerade in Kanada ein riesen Gaming-Center zu eröffnen mit 10.000 Quadratfoot, wie sagt man denn da? Also in der Meldung steht es in Foot-Angabe, ich weiß jetzt gerade nicht,
Square wie viel. Squarefoot dürfte es dann sein.
Ja. Mit über 100 Spielestationen und die kanadische Behörde hat auf Twitter auch schon reagiert und gesagt, sie würde sich daran sogar beteiligen, an diesem Investment. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, weil Arcades sind doch eigentlich wirklich komplett nur noch im Retro-Bereich irgendwie interessant. Jetzt eine neue Arcade zu eröffnen, weiß ich nicht, wie sich das irgendwie rechnen oder finanzieren soll. Aber Deadmau5 scheint wohl keine finanziellen Sorgen zu haben.
So direkt wahrscheinlich nicht. Also ich meine, der hat ja irgendwie sein Internet-Dubstep-Gold irgendwie. Oh Gott, ich habe wahrscheinlich die falsche Musikrichtung jetzt gesagt, ne? Scheiße.
Ja, also retten tut er nicht, Robin, das weiß ich.
Okay, also kein Hip-Hop, gut. Also er macht irgendwie auf jeden Fall elektrische Musik, so. Und
elektronische, bitte, ja?
Elektronische Musik, nein, das ist alles elektrisch. Ich habe ich hab den sogar eine Weile irgendwie relativ gehört, bis der sich irgendwie auf Twitter sehr viel daneben benommen hat. Okay, ja gut, dann muss auch nicht sein. Aber was ich gar nicht mal so uninteressant finde an diesen ganzen Arcades, die passieren, es gibt ja jetzt auch so viele relativ viele so VR-Arcades. Mhm. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Weil du hast halt dann auch dieses so ein bisschen, die Anschaffungskosten kannst du dadurch etwas, wie man so schön sagt, mitigieren. Also das heißt, ich muss da nicht mehr irgendwie mir einen zeitgemäßen Rechner und irgendwie den Raum dafür herrichten oder und dann irgendwie da in die Bredouille kommen, dass ich irgendwie in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung einen VR-Raum bauen muss und da dann irgendwie die Kiste steht, ich muss es ewig aufbauen, sondern man kann es quasi auf Zeit mieten. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so uninteressant, auch gerade für so Multiplayer-Games und so. Ich meine, beim DCB hat zum Beispiel ein VR-Escape Room gewonnen. Mhm. Das halte ich für einen durchaus validen Business Case, den du da irgendwie haben könntest. Also dementsprechend kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das in irgendeiner Form läuft. Und ich meine, klar, wenn der das als Hobby macht, dann macht er das halt irgendwie. Deadmau5, wie er eigentlich heißt, ne? Der wird wahrscheinlich mit seinem Namen genug Sponsoren anziehen können, dass der sich da auch wahrscheinlich finanziell in absolut keine Unkosten stürzen muss. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich, wenn es passiert, eine zwar vielleicht kurzweilige Nummer wird, aber gar nicht mal so abwegig.
Ich gebe dir da völlig recht, mit VR ist es auf jeden Fall was wieder reizvoll wäre. Man sieht es ja auch an den Escape-Räumen, es sind halt einfach Erlebnisse, die du so zu Hause nicht erleben kannst. Und wenn es spezielle Apps gibt, spezielle VR-Applikationen, wie eben dieses, was beim DCP gewonnen hat, was nur in diesem Raum erlebbar ist und dir etwas bietet, was du nicht zu Hause haben kannst. Also da jetzt irgendwie 10 Rechner, so ein Internetcafé hinzustellen und die Leute können dann da Fortnite spielen, das kann es, glaube ich, nicht sein. Das wird es auch nicht sein. Aber du kannst ja dann ja auch eben investieren in, was weiß ich, so Rennschalensitze, weißt du, mit Gyro, dass du irgendwie VR-mäßig Gran Turismo oder so spielst mit Bewegungssteuerung und mit Force Feedback und so weiter. Also für solche Erlebnisse kann das durchaus, glaube ich, ganz sinnvoll und reizvoll sein. Und naja, die Jugendschutzstatuten in Deutschland verhindern es ja immer so ein bisschen, dass wir ja nie so eine Arcade-Kultur hatten, weil dann Spiele ab 18 und Glücksspielgesetz und so weiter, das dann nie so als Familienerlebnis quasi tauglich gemacht haben. Aber das ist ja dann in USA, in Kanada und in gerade auch im asiatischen Raum und so ja weniger das Problem.
Also gerade in Asien gibt es echt viele Arcades. Also wie ich zum Beispiel in Indonesien war, da gibt's Internetcafés, in denen kannst du halt irgendwie Dota zocken und so, weil die Leute halt irgendwie die PCs und das gute Internet nicht daheim haben, einfach weil die Infrastruktur da nicht ganz so ausgebaut ist. Dementsprechend ist das schon irgendwie, also dort gibt es noch sehr viel. Und wo ich es jetzt auch, also in München gibt es VR-Arcades, der Oliver Eberlei schmeißt ja auch irgendwie mit seinem
Hat mir auch schon Cast hier,
genau. Genau, mit seinem Holo-Café da irgendwie ein Ding, was läuft. Und das wird dann auch witzigerweise interessant für Zielgruppen, die du am Rechner und so, die du normalerweise in der Richtung einstufen würdest, eigentlich überhaupt gar nicht erreichst. Also ist jetzt zum Beispiel, hat er halt viele so Firmen-Events oder auch irgendwie am Wochenende Laufkundschaft mit Familien und sowas. Dementsprechend ist das eigentlich so eine ganz witzige Sache, dass sich das in diese Richtung entwickelt, weil du eben halt nicht diese Hardware-Schwelle hast, die ja auch für jemanden, der nicht so wahnsinnig bedarft ist, ist es halt dann schon auch schwer, irgendwie die richtige Grafikkarte auszusuchen, alles richtig anzuschauen.
Ja, gerade bei VR. Bis du da mal im Spiel bist, vergeht eine Stunde oder mehr.
Ja, ja. Und ich glaube, es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung VR, weil irgendjemand hat ihm so einen Grundriss irgendwie direkt gepostet und hat einfach nur auf engstem Raum Rechner zusammengeschmissen. Und da hat er gemeint, ja, schon ganz gut, da kommt aber noch eine Snackbar, Chill-Out-Area mit Konsolen und ein VR-Raum rein. Also ich glaube, der geht schon irgendwie in die Richtung.
Wunderbar, dann schauen wir mal, ob Billy Mitchell dort dann auftaucht und neue Rekorde brechen will. Ich schaue mir jetzt nochmal King Kong zusammen mit dir an. Wir können das doch eigentlich, weißt du was, wir machen bei uns im Discord, jetzt völlig off topic, aber wir machen bei uns im Discord manchmal so Community-Netflixen, dass wir uns einen Film aussuchen und alle gleichzeitig auf Play klicken und dann über den Chat miteinander verbunden sind.
Geil.
Das könnten wir doch mit King Kong mal die Tage machen mit dir.
Da bin ich voll dabei. Also wenn das Ding irgendwie auf Netflix ist oder so, dann bin ich da absolut dabei. Also finde ich sehr gut. Ich habe mir mal überlegt, das finde ich auch lustig. Ich bin mal gespannt. Ich will mal sowas machen wie so ein Buchclub nur mit Spielen. Dass man sich vornimmt, ein Spiel zu spielen und sich dann danach trifft und dann darüber redet. Und das kann auch irgendwie mal irgendwie ein Spiel sein, was ein bisschen älter ist oder irgendwie so ein Klassiker oder sowas. Weil ich eigentlich das finde, dass man zu wenig diese Form von Austausch auch in kleiner Runde hat. Also ich will es gar nicht irgendwie groß machen. Ich will es lieber mit 5, 6 Leuten machen oder so.
Sehr geehrter Herr Kotscharek, bitte wenden Sie sich für neue Formatideen für Insert Moin an. manu@insertmoin.de. Vielen Dank.
Ja, aber da antwortet sie ja nie. Ich habe schon so viele brillante Formate da geschickt und ich kriege ja überhaupt nichts zurück.
Ja, du weißt schon, dass du nicht immer deine Nacktfotos da dranhängst. Das landet bei uns einfach jetzt automatisch schon im Spamfilter.
Blöd. Ja, okay. Kann ich mitleben.
Gut, jetzt haben wir den Kreis zum Flitzer vom DCP wieder geschlossen. Dann lass uns den Sack für heute zuschnüren. Das waren die News der Woche mit dem wunderbaren Robin und mir. Ich bin der Manuel. Wir hören uns morgen wieder zu einer Folge der Woche. Und wenn ihr wollt, am Montag zu einer frischen neuen Folge. Schönes Wochenende dir, Robin, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.